ARD.
Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, alles wird teurer wegen des Iran-Kriegs. Den Grund kennt inzwischen jeder. Die Straße von Hormus ist dicht, weil da Raketen und Drohnen fliegen. Da traut sich kein Tankschiff durch, ist einfach zu gefährlich. Aber zum Glück sind die Öllager bei uns in Europa ganz gut gefüllt. Das heißt, knapp wird der Sprit erstmal nicht. Warum er aber trotzdem dann so teuer geworden ist, das klären wir in den nächsten 10 Minuten. Und wir klären auch, warum E-Autofahrer fein raus sind, aber auch das sich noch ändern kann. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, euren Podcast für die volle Ladung extra Infos in Sachen Wirtschaft. Uns findet ihr immer montags bis freitags mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Mit mir im Studio ist jetzt Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus.
Hallo Nils.
Markus, lass uns darüber reden, wie der Preis für Öl oder Gas zustande kommt. Denn wir haben ja gerade nicht wirklich eine Mangellage. Also im Gegenteil, die Lager sind doch eigentlich ganz gut gefüllt. Aber trotzdem, die Preise für Öl und Gas sind hoch. Warum denn?
Ja, das liegt ein bisschen daran, dass das, was du gerade tankst in deinen Heizungskeller oder an der Zapfsäule, ja Öl ist, was schon vor Wochen und Monaten aus der Erde geholt wurde und dann durch die Raffinerie gegangen ist. Also und dieses Öl, das wird an, auch das Gas, an Börsen gehandelt. Und da handelt man eben nicht das, was jetzt gerade verkauft wird, sondern das, was man in 2-3 Monaten braucht, wenn die Raffinerie es bearbeiten soll. Terminkontrakt nennt man das Ganze.
Es klingt also, jetzt schon kompliziert.
Ja, ich könnte es auch noch komplizierter machen, aber bleiben wir mal.
Also
ich kaufe an der Börse jetzt das Öl, was ich in 2 Monaten brauche. Und in Erwartung der Tatsache, dass diese Seeblockade für eine Knappheit sorgt, steigt dieser Preis für das, was ich in Zukunft haben will, schon jetzt an den Börsen. Das ist ein bisschen das Problem. Gibt noch eine weitere Problematik, die dazukommt. Öl und Gas werden an diesen Spotmärkten in Dollar gehandelt. Der Dollar wertet gerade ein bisschen auf. Das macht das Ganze noch mal teurer. So, und um es jetzt ganz endgültig kompliziert zu machen, diese Terminkontrakte, von denen ich gesprochen habe,
ja,
auch die werden wiederum gehandelt. Das treibt natürlich die Spekulanten nach vorne und sagen, Mensch, ich habe halbwegs günstig für Öl in 3 Monaten gekauft, jetzt steigt der Preis, ich verkaufe das mal vorher. Also da läuft auch noch ein bisschen was an Spekulation. Dieser Preis hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwo im Moment gerade Lager leer laufen.
Genau, weil wir haben ja in Vorbereitung zur Aufzeichnung von dieser Folge geschaut, die Öl- und Gaslager, die sind jetzt nicht so drastisch leer, dass man sagen könnte, oh, man muss sich große Sorgen machen, sondern im Gegenteil, also zum Beispiel Öl gibt es jede Menge und dann erklärt sich also dieser Preisanstieg mit diesem, ich sage jetzt mal vorsichtig, Blick in die Zukunft, was es dann kosten könnte, was du eben erklärt hast, richtig?
Ja, man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn ich die Preise für etwas anhebe, was ich erst in Zukunft benötige. Die Mineralölkonzerne sind da in einer sehr komfortablen Situation. Die beherrschen sozusagen die ganze Lieferkette. Also die fördern das Öl, die betreiben die Raffinerien, sie betreiben sogar die Tankstellen. Der Pächter von der Tankstelle kann nichts für den Preis. Die haben also ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen sie drehen können. Und in der Vergangenheit ist der Ölpreis sehr niedrig gewesen. Das heißt, die Gewinnmarge war auch klein. Da ist jetzt einfach eine große Chance da, da vielleicht noch einen Euro mehr zu machen. Und das haben wir, beobachten wir auch nicht das erste Mal. Also, dass wenn der Rohölpreis anzieht, die Tankstellenpreise ratzfatz nach oben gehen.
Ja.
Man spricht da vom sogenannten Rakete-Feder-Effekt. Also rauf geht's ganz, 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 ganz schnell.
Wie eine Rakete.
Und langsam wie eine Feder. Wieder
ganz
runter.
Langsam zum Boden sinkt. Ne? Du hast eben schon gesagt, die Ölkonzerne kontrollieren fast die ganze Lieferkette oder teilweise sogar die ganze Lieferkette. Ich bin jetzt mal richtig gemein, Markus. Heißt das einfach, die Konzerne nutzen aus, dass sie diese Kontrolle haben und ziehen uns Endverbrauchern, die wir an der Tankstelle stehen oder Gas für zu Hause brauchen zum Heizen, die ziehen uns einfach das Geld aus der Tasche?
Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen diplomatisch und sage, ich würde dem jetzt mal nicht vehement widersprechen.
Ah.
Also zumindest ist es so, dass da jetzt auch eine Taskforce eingesetzt wurde, um genau das zu beobachten, ob da in irgendeiner Form die Situation ausgenutzt wird. Es gibt den Ruf nach dem Bundeskartellamt, da bin ich sehr skeptisch, ob die in irgendeiner Form da überhaupt was tun können, außer vielleicht hinterher festzustellen, dass es so nicht in Ordnung war. Es gibt die Diskussion darüber, Übergewinne abzuschöpfen und so weiter und so fort. Aber es kommt dazu, den Preis, den machen jetzt nicht nur die Mineralölkonzerne. es kommt noch ein bisschen was dazu. Wir sehen im Moment steigende Transportkosten, weil die Reedereien nehmen Risikozuschläge, die Versicherungsprämien. Ich habe jetzt gelesen von einer Reederei, die sogar trotz des großen Risikos einen Tanker durch die Straße von Hormuz schickt zu horrenden Charterpreisen. Das kommt natürlich alles obendrauf. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema, höhere Steuern. Denn die werden ja prozentual auf den Spritpreis erhoben. Ich mach's mal als Rechenbeispiel. E10 hat vor geraumer Zeit mal 1,69 gekostet.
Das waren noch Zeiten.
Weniger als 50% davon sind der eigentliche Spritpreis. Der Rest ist Energiesteuer, Erdölbevorratungsabgabe, CO2-Abgabe und die Mehrwertsteuer. Also 1,08 Euro von den 1,69 sind Steuern und Abgaben. Allein die Mehrwertsteuer macht hier 27 Cent aus. So, und jetzt unterstellen wir mal, die Konzerne drehen an der Preisschraube und hauen 20 Cent obendrauf. Dann werden alleine aus der Mehrwertsteuer, aus den 27 Cent, fast 31 Cent. Also an der Zapfsäule steigt der Preis nicht von 1,69 auf 1,89, sondern auf 1,92 oder 1,93. Also der Staat, der verdient da auch ganz gut dran.
Aber du hast doch eben schon politische Gedanken angesprochen, dass die Politik sich überlegt, okay, man könnte da was machen. Alles, was du aber eben angesprochen hast, das klang so ein bisschen so, als wenn es lange dauert. Man könnte aber politisch ja auch versuchen, schneller gegenzusteuern. Wir hatten das doch alles schon mal in der Pandemie. Da waren doch die Spritpreise auch so hoch und dann gab es doch die sogenannte Spritpreisbremse. Könnte man das jetzt nicht auch einfach wieder schnell machen?
Ja, 2022 war das und die Untersuchungen, die es danach gegeben hat, die sind nicht alle ganz eindeutig, aber...
Ob das geklappt hat, also...
Ja, fast alle Ökonomen waren vor staatlichen Eingriffen in Preisbildung bei der Geschichte. Die Erfahrung zeigt, dass das ein ziemlich teures Instrument ist, sozusagen die Spritpreise jetzt zu subventionieren. Denn man kann nicht garantieren, dass die Konzerne diese Absenkung auch wirklich 1:1 an die Endkunden weitergeben. Zweitens ist es natürlich auch ein Signal an die Branche und sagen, Mensch, wenn der Staat einspringt und das Schlimmste abfedert, warum sollten wir die Preise dann senken? Das sehen wir in anderen Bereichen auch. Dann sind diese Spritsubventionen natürlich nicht besonders zielgerichtet. Leiden tun vielleicht wirklich Pendler mit wenig Geld, aber die mit den großen Autos und die viel fahren.
So ein richtig schöner Achtzylinder.
Genau, so die profitieren natürlich auch überproportional. Und letzter Punkt, wenn ich das subventioniere jetzt, dann fehlt das Geld an Steuereinnahmen. Das muss auch irgendwo wieder herkommen, sprich es belastet uns am Ende doch wieder alle, nämlich über die Steuern.
Aber sag mal, Markus, was anderes. Wir reden die ganze Zeit über Benzin und Diesel. Ich persönlich habe seit November ein Elektroauto. Ich habe meinen Benziner verkauft und ich lade für 35,6 Cent. Das ist günstig, ja. Und umgerechnet auf den gefahrenen Kilometer zahle ich damit ungefähr so etwas mehr als die Hälfte, als ich früher an Benzinkosten hatte mit meinem Verbrenner. Ganz ehrlich, Markus, E-Autos, ist das nicht einfach die Lösung?
Natürlich, also die E-Autofahrer, die lächeln im Moment ob der gestiegenen Preise. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, es steht zu befürchten, dass wir im Lauf des Krieges auch noch höhere Strompreise sehen werden.
Nö, warum das denn?
Na, wir verbrennen ja nun auch Gas, um Strom zu erzeugen.
Aber nicht so viel.
Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Wind und Sonne da sind. Das Problem ist ein Marktmechanismus, der nennt sich Merit Order. Und danach bestimmt immer die teuerste Energiequelle, die zur Deckung unseres Bedarfs noch soeben gebraucht wird. Also ja, das letzte Kraftwerk, was noch anspringen muss, um den Strom zu decken, das bestimmt den Preis für die gesamte Energie.
Oh.
So, und wenn Gas teuer ist und ein Gaskraftwerk anspringt, weil wir den Strom brauchen, dann setzt das den Preis für alle. Im Moment ist das noch nicht so. Wir sehen kleine Spitzen, aber eigentlich ist der Strompreis im Moment noch sehr stabil. Aber das ist eine Befürchtung, die geäußert wird, sollte dieser Krieg sich hinziehen und lange dauern.
Vielen Dank für die ganzen Infos. Das war Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Gerne.
Also eins ist ganz deutlich, wir in Deutschland haben einfach nichts zu sagen bei den Rohölpreisen. Wir müssen die einfach bezahlen. Das haben wir in der Pandemie schon gesehen, jetzt sehen wir wieder, wie teuer das werden kann. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Und die hohen Energiepreise sind auch enorm schlecht für unsere Wirtschaft. Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies von der SPD kritisiert deshalb auch das, was die Bundesregierung in Sachen Energiepolitik so vorhat, nämlich den Ausbau der unabhängigen erneuerbaren Energien zu bremsen.
Aber was ich manchmal so hier in Berlin erlebe, was an Energiepolitik gemacht wird, ist, glaube ich, nicht das, was wir uns im Norden gemeinsam vorstellen. Mal ganz ehrlich, die Offshore-Ausbau bremsen, die Freileitung statt die Erdverkabelung auf den Weg bringen. Da frage ich mich, was ist eigentlich hier in Berlin los?
Ich würde mal sagen, gerade jetzt mit den hohen Spritpreisen wird es bestimmt noch eine Menge Diskussionen in der Politik geben darüber, was ist der beste Weg für Deutschland in Sachen Energieversorgung. Ich sag mal so, das mit dem Öl macht uns auf jeden Fall jede Menge Sorgen. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das gern einfach per Mail an wirtschaft@ndr.de. Ich freue mich auf eure Post. Bis dahin, macht es gut. Mein Name ist Nils Walker. Tschüss.